Herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Zum Teil sind das Coaches, die ihr schon kennt oder kennenlernen werdet, aber es werden auch andere Leute mit dazukommen, die viel zu erzählen haben. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah und was sie antreibt. Mein Gast heute kennen die meisten sicher als Gründer von Mit Vergnügen oder von seinem eigenen Podcast. Er hat aber auch eine kurze Karriere als Musiker hinter sich. Ich spreche natürlich von Matze Hilscher. Mit ihm will ich über das Gründen sprechen, ob er noch ab und an das Bass rausholt und warum eigentlich alles, was er anfasst, so erfolgreich wird. Hallo Matze.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch. Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, aber es ließ sich nicht vermeiden.
Du, weißt du, Termine.
Nein. Ich mag das. Meine Frau hat mir am Wochenende tatsächlich gesagt, da ging es um was man an dem anderen ändern würde, wenn man könnte. Und sie hat zu mir gesagt, dass du immer zu spät kommst. Und deswegen nervt mich das gerade voll, dass ich zu spät gekommen bin, weil ich jetzt schon heute ist Mittwoch, siehst du, Mittwoch schon versagt habe.
Oh nein, es geht einfach immer weiter.
Ja, ich muss noch pünktlich zu Hause sein heute. Das ist wichtig.
Das versuchen wir. Ja, ey, lass uns gleich mal anfangen mit Vergnügen. Ne?
Sehr gerne.
Das fing alles 2010 an mit Partys. Mhm. Mittlerweile seid ihr eine Medienmarke mit Büros in Berlin, in Hamburg, in München und in Köln. Mhm. Wie ist aus einer Partyreihe eine Medienagentur geworden?
Ich glaube vor allen Dingen, weil ich glaube schon immer eher jemand war, der sich eher für Medien interessiert hat. So, und also ich hatte in der zweiten Klasse war ich Wandzeitungsredakteur, ich habe eine Schülerzeitung gemacht für ein Gymnasium, auf dem ich gar nicht war. Ich habe ein Fanzine dann gemacht, dann kam so ein bisschen die Band dazwischen. Und ich glaube, so diese DNA von wegen irgendetwas in irgendeiner Form zu veröffentlichen, die ist bei mir so total drin. Und weniger das Partymachen an sich. Und wir haben diese Partys gemacht, also Pierre, mein Mitgründer und ich, eigentlich so aus am Anfang Spaß und so nebenbei. Er hat damals im BMF gearbeitet, im Berliner Club. Ich habe bei Virginia jetzt Bass gespielt und immer dann, wenn wir nicht auf Tour waren, dann haben wir so Partys veranstaltet und irgendwann daraus ernst gemacht, als die anderen beiden Sachen, also die jeweils anderen beiden Sachen nicht weitergingen und das zum Beruf gemacht. Und das haben wir dann 2-3 Jahre wirklich sehr umfänglich betrieben, das Party veranstalten, Party machen und dann irgendwann festgestellt, dass das irgendwie jetzt nicht so der erfüllendste, zukunftsweisendste Beruf ist, Partys zu veranstalten, wenn man dann so über 30 ist, die grauen Haare langsam kommen, aber auch die Augen zucken von so viel Veranstaltungen, die man macht und auch im Blick auf Kinder kriegen. Also das war für uns dann auch klar, dass wir beide Väter werden. Und dann haben wir dann angefangen, sozusagen das Mediale nach vorn zu stellen. Und ja, also so und vor allen Dingen auch, weil wir gemerkt haben, dass es uns total viel Spaß macht, also Medien zu betreiben.
Mhm. Das hast du gerade schon gesagt, du hast mit Pierre Tekowski gegründet. Mhm. Was macht euch eigentlich so als Gründerduo aus? Gibt es da so eine bestimmte Aufteilung oder, also ich weiß zum Beispiel eben bei Nora und Susan, unseren Gründern, die sind Gründerinnen, so, Ausrufezeichen, die sind immer wahnsinnig froh und sagen immer, es ist einfach total gut, auch zu zweit zu gründen, weil immer, man hat immer dieses Backup, man hat bei wichtigen Entscheidungen auch immer noch eine gute Meinung neben der eigenen, was ja oft auch hilfreich ist und empfindest du das auch so und gibt es eben auch so eine Aufteilung bei euch?
Ja, also ganz am Anfang haben wir eigentlich beide so alles gemacht, was so auf den Tisch kam und der es sich zuerst genommen hat, der hat es dann irgendwie gemacht. Und dann kommen wir dann irgendwann nach einer, also der Unterschied zu beispielsweise Suse und Nora, die haben sich ja hingesetzt und haben tatsächlich so eine Art Businessplan gemacht, haben sie das ganz genau ausgedacht, was sie da machen. Das gab es bei uns nicht. Also bei uns gab es das Gespräch, was wir bei mir in der Küche geführt haben, über Mit Vergnügen. Das ging vielleicht eine halbe Stunde. Und dann haben wir angefangen. Und so sind wir eigentlich bis heute. Wir sind relativ planlos unterwegs, muss man sagen, und probieren einfach aus. Und so haben wir das von Anfang an gemacht. Ich bin extrem froh, dass ich Pierre habe, weil es natürlich genauso ist. Man hat jemanden an seiner Seite. Und bei uns ist das Tolle, dass wir den anderen immer unterstützen, egal wann, zu welcher Uhrzeit, zu welchem Projekt. Und das weiß der andere auch, aber auch dem anderen den nötigen Freiraum lassen. So, also wir sind, wir wursteln auch gerne mal für uns selber so rum und dann gibt es ab und zu mal so ein Update, was wir uns gegenseitig dann geben. Aber und mittlerweile hat sich dann schon natürlich über das viele Probieren haben sich so Felder, wurden so Felder besetzt von der jeweiligen Person. Also ich kann zum Beispiel sehr, also uns hat unser Steuerberater hat irgendwann mal gesagt, Matze, kannst du das bitte nicht mehr machen? Der Pierre, der macht das total gut und du machst das gar nicht gut. Ich bin derjenige, der immer zu spät kommt. Der Pierre ist derjenige, der wirklich überpünktlich ist. Pierre ist derjenige, der, wir haben zusammen mal einen Excel-Kurs gemacht. Ich bin nach einem Tag nicht mehr hingegangen. Pierre hat den bis zu Ende gemacht. Ich glaube, da sieht man schon, wo die Tendenzen liegen. Und das ist aber auch, dennoch gibt es totalen Respekt vor der Arbeit, die der jeweils andere macht. Und wir sind dennoch so ein, also ich habe dennoch den Anspruch, auch da reinzugucken, was er macht und er natürlich auch bei mir und so. Ja, also so tatsächlich dieses Ergänzen. Ich merke das aber auch, wenn andere Leute, wir kennen ja auch ein paar Gründer, wie schwierig es ist, wenn man allein ist, natürlich, aber auch wie schwer es ist, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Und ich klopfe auf Holz. Ich glaube, ich kriege keine 10 Mal zusammen, wahrscheinlich nicht mal wirklich 5 Mal, dass wir uns wirklich richtig gestritten hätten. Also natürlich diskutieren wir über Sachen, aber so streiten oder Türen knallen oder den anderen
an den Haaren ziehen.
Verfluchen, an den Haaren ziehen, das irgendwie, nein, das gibt's für uns nicht.
Großartig. Es ist ja auch nicht selbstverständlich.
Absolut nicht.
Vor allem nicht, wenn man so viel auf dem Buckel gemeinsam hat und so viel Verantwortung trägt.
Hundertprozentig.
Weil das kam ja bei euch dann auch irgendwie, ich glaube, relativ schnell. Da wart ihr nicht mehr zu zweit, da kamen dann die Mitarbeiter dazu.
Die Mitarbeiterinnen.
Und wie war das? Wie war das, Chef zu werden? Konntest du das von Anfang an gut?
Das müsstest du wahrscheinlich eher die Mitarbeiter Rinnen fragen.
Hat sich das gut angefühlt vielleicht? So?
Ja, das ist, also grundsätzlich haben wir die ersten 3 Jahre hatten wir, glaube ich, hatten wir immer so einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, das war meistens ein Praktikant oder Praktikantin. Mhm. Und bis wir dann die erste Person eingestellt haben, glaube ich, war dann so im Jahr 3 oder 4, bin jetzt gar nicht so sicher. Und das war eigentlich so, das war aufregend, so, dass man dann jemanden so anstellt. Aber das ist eigentlich erst so richtig klar geworden, als wir so, also dass dann so richtig 10 Leute, Richtung 10 Leute ging. Da wurde es dann so, aha, okay. Und natürlich ist das etwas, was man so, wenn man Partys veranstaltet oder wenn man Medienhäuschen ist, das ist ja nicht etwas, was man so lernt, finde ich. Also ich hab nicht gelernt, wie man Menschen führt, zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall und glaube Pierre auch total unterschätzt haben, wie viel man da machen muss, wie viel Arbeit das ist, wie viel Energie da reinfließt. Es ist eigentlich so ein, man denkt ja immer, man hat so seine To-Do-Liste und da geht es natürlich um Artikel schreiben, da geht es um neue Städte, Kooperationen, dies, das, Ananas und dass das irgendwie, dass die Mitarbeiter, dass man das dann irgendwie so nebenbei macht. Und dann habe ich irgendwann mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, welches das war, wo dann drin stand, ja, Personalverantwortung, das bedeutet, dass 50% der Zeit müssen dafür draufgehen. Und ich war so, oh mein Gott. Und letztes Jahr, seit letztem Jahr so ein Time-Tracker bei Mitvergnügen, waren es bei mir tatsächlich über 30%, die nur in Mitarbeiter investiert wurden. Und das fand ich aber auch total super. Also, und wir lernen immer noch wahnsinnig viel. So. Und das hört auch nie auf, weil die Leute natürlich alle wirklich unterschiedlich sind. Wir probieren da auch, wie bei allen anderen Sachen, sehr viele Sachen aus, um dann irgendwann so eine Antwort zu wissen. So, wie wir es zumindest für den jetzt Moment und aber auch, wir gucken meistens, wenn wir was machen, dass wir es auch ein paar Monate verpflichtend machen, gucken, ob sich das richtig anfühlt. Aber auf jeden Fall krasse, also finde ich eine größere Herausforderung, Mitarbeiter zu führen, als zum Beispiel Kunden zu gewinnen.
Ja, aber es ist halt auch so, also ich kenne das auch von mir, also ich finde das auch eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe und auch das Team verändert sich auch laufend. Die Aufgabe, der Tag ist nie gleich. Mhm. Und ich glaube, die größte Herausforderung, finde ich, ist immer Kommunikation. Ich meine, gerade bei uns in der Branche, auch Kommunikation, das kann ich ganz gut, ne? Das mache ich jeden Tag, aber es ist halt was völlig anderes, ob du eine Geschichte erzählst oder ob du ein Team zusammenhältst, indem du die richtigen Worte und die richtigen Ansagen auch mal machst. Ne? Mhm. So.
Ja, das ist auch, glaube ich, bei uns so der größte Punkt oder Erfahrungspunkt, wo man merkt, okay, ja, also einerseits will man natürlich ein guter Chef sein, aber was bedeutet guter Chef? Ist das der nette Chef oder ist das der führende Chef? Also was, und da auch, jeder braucht das ja anders. Mhm. Jeder möchte eine Art anderen Chef haben und dem so gerecht zu werden, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir immer wieder uns hinsetzen, aber auch wo wir auch merken über die Zeit und auch über einen Austausch, zum Beispiel auch mit deinen Chefs, Chefinnen, hilft total, also sich mit anderen Menschen auszutauschen, festzustellen, okay, die Probleme und Herausforderungen, die man hat, die sind bei den anderen ähnlich. Mhm. Und das hilft schon mal zumindest, dass man nicht denkt, oh Mann, man macht irgendwie alles falsch. Mhm. Ja, also das ist ja ganz oft so ein Gefühl, so, also was ich zumindest kenne, so, dass man sich hinterfragt und denkt, Mann, und warum ist das hier so kompliziert? Warum hat die denn jetzt gekündigt? Ist ja alles super hier. Und dann hilft genau der Austausch mit jemand anderem und die sagen dann im Zweifelfall genau das Gleiche und dann merkt man ja, okay, gut, das hilft.
Ja, voll, klar. Sich immer wieder auch ein bisschen zu verorten, ja. Da in diesem Brassel, den man jeden Tag hat. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, und so nehme ich euch auch total wahr, dass ihr so totale Ausprobierer seid, mhm. Und vielleicht Trial and Error euch mehr entspricht als die Planung und dass der Perfektionismus, weiß ich nicht genau, ob du nicht vielleicht auch doch Perfektionist bist. Ist es tatsächlich was dich schon immer irgendwie durch dein Leben getragen hat oder hast du das einfach, also diese Furchtlosigkeit, also gehört ja auch Furchtlosigkeit mit dazu.
Absolut. Also ich habe mir noch nie wirklich viele Gedanken gemacht über, was könnte dann am Ende, also so Worst-Case-Szenarios, also ich sage, also was soll Schlimmes passieren? Hm. So. Und wenn was Schlimmes passiert, was ich jetzt vielleicht, also die Gewissheit, dass ich irgendwie, also ich habe so die Gewissheit, dass es irgendwie weitergeht. So, und das habe ich schon immer gehabt. Ich habe schon immer so ein totales Vertrauen gehabt, obwohl ich jetzt gar nicht unbedingt so, also meine Mutter zum Beispiel relativ, hat schon immer eher Sorgen gehabt, dass irgendwas passieren könnte, so, ne? Und pass auf dich auf. Also, das sind so Sätze, die ich dann auch gehört habe immer wieder, aber ich habe das gar nicht, dass ich irgendwie denke, was ist denn, wenn das jetzt alles nicht funktioniert? Dann denke ich, ja, dann mache ich etwas anderes. Also, die Gewissheit habe ich auf jeden Fall, dass das hinhaut. Das hat sich jetzt auch gar nicht so sehr, also wir gucken natürlich auf Zahlen anders als vor 2 Jahren. Also mhm. Bei uns arbeiten jetzt knapp 20 Leute. Das ist natürlich, spielt das eine Rolle, 100%. Und ich fühle mich da auch auf jeden Fall verantwortlich und Pierre auch. Und natürlich ändert sich das auch nochmal, wenn man eine Familie hat, wenn man verheiratet ist, ich habe ein Kind. Ich bin halt nicht ganz alleine mehr, aber ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren, als wir in München angefangen haben, habe ich eine Woche in einer ganz Mini-Wohnung in München gewohnt. Das war eine so Ein-Zimmer-Wohnung. Und ich dachte in dem Moment, naja, also es wäre jetzt gar nicht so schlimm, wenn alles überhaupt nicht mehr funktionieren würde und wir müssten mit der Familie in so eine 40 Quadratmeter Wohnung ziehen. Mhm. Das wäre jetzt nicht geil, aber es würde gehen. So. Mhm. Und ich habe ganz viel hat ja mit Geld auch zu tun und mir bedeutet das jetzt auch nicht so, irgendein Computer, wo man lostippen kann, was aufnehmen kann, wird man immer sich besorgen können.
Was ist denn für dich Luxus, wenn Geld dir nicht so viel bedeutet?
Zeit.
Ja.
Ja, absolut. Also wird auch immer wichtiger. Letzte Woche fand ich das ganz, ganz toll. Ich bin nach Hause gekommen zum Abendbrot. Wahrscheinlich zu spät. Und dann haben wir über den Tag gesprochen und ich habe erzählt, dass ich war so ein bisschen sauer und ich habe gesagt, boah, ich hatte heute einen Termin und das ging voll lang und hat mir wurde voll meine Zeit geklaut. Mhm. Und mein Sohn, der ist 5 und der ist bei dem Wort geklaut sofort hellhörig geworden und sagte so, wie, was wurde dir geklaut? Und ich sage, ja, meine Zeit wurde geklaut. Dann müssen wir mit der Polizei, müssen wir zur Polizei gehen. Oh nein. Ja, okay, dann, also, ja, nee. Aber für den ist halt Diebstahl und Klauen, ist halt Polizei und ist Verbrechen. Mhm. So. Und ich fand das voll spannend, eigentlich darüber nachzudenken. Ja, stimmt eigentlich. Also natürlich geht man irgendwie, wenn wir jetzt die Mikrofone hier klauen würden, dann würden die Studiobetreiber dann auch meckern. Aber wahrscheinlich der Wert, wenn man uns eine Stunde nimmt oder klaut, das ist ja genauso. Ne? Deswegen, Entschuldigung nochmal, dass ich zu spät gekommen bin. Aber ja, also Zeit ist bei mir wirklich, ja, das ist auf jeden Fall mein Luxus. Mhm.
Und wenn wir aber nochmal zu diesem Ausprobieren, ich meine, weil es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, ach ja, dann machen wir jetzt irgendwie eine neue Partyreihe oder so. Also du warst ja schon in deinem Leben, finde ich, wenn man so von außen drauf guckt, also du hast ja so unterschiedliche Sachen gemacht. Also du hast eigentlich Einzelhandel gelernt, gelernter Lampenverkäufer hast du dich selber mal genannt.
Bin ich wirklich.
Bisher. Ja, also wirklich im Lampen.
Ich bin wirklich Lampenverkäufer, es ist kein Gag. Das ist mal kein Gag.
Und was ja so wahnsinnig bodenständig ist und wann, wie wurde irgendwie der Musiker erstmal und dann der Agenturchef daraus, war das in dir angelegt, also du sagst ja, publizieren irgendwie war schon, also Schülerzeitungen und Fernsehen, aber war das schon so die Lust, irgendwie zu gucken, was geht immer? Oder
für mich ist das gar nicht, ergeben? Also in meiner Welt, also ich finde es schön, dass du das so siehst, also ich bin Lampenverkäufer geworden, weil ich gar nicht zum Abi zugelassen worden wäre. Also ich hatte so einen schlechten Abschluss, dass ein Abi nicht möglich gewesen wäre. Also deswegen ist schon mal sozusagen das erstmal, es war eher, also ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht Abi gemacht, weil ich das Machen schon immer am besten fand. Mhm. Aber who knows? Und für mich, ich habe schon immer, bei mir gab es, als ich so 14, 15, 16 war, gab es zwei Sachen. Einerseits das Fanzine und das Musikmachen. Und um ein neues Fanzine zu feiern, haben wir eine Party gemacht. Mhm. Und da hat dann irgendwann auch die Band mal gespielt. Und für mich sind eigentlich die beiden Sachen, also so irgendwie Medien machen, wenn man sagt, Musik machen ist ja auch irgendwie Medien machen, so wenn man so will. Und eigentlich ist es, deswegen ist es für mich gar nicht so ein, ich habe so viel ausprobiert, sondern ich habe eigentlich schon immer genau das Gleiche gemacht. Also ich habe in der Schule haben wir Schulradio gehabt, habe ich Schulradio gemacht, jetzt mache ich einen Podcast. Also deswegen, ich habe eher das Gefühl, dass manchmal, also ich kenne Leute, die haben viel, viel mehr gemacht, die haben viel mehr ausprobiert, die, ich merke das immer auch ne, bei Mitarbeitern, die dann irgendwie nach 2 Jahren sagen, oh, jetzt muss ich mal was Neues probieren, so. Das kenne ich überhaupt nicht, so. Also ich bleibe schon, also für mein Verständnis von mir selber habe ich eigentlich immer schon das Gleiche gemacht. Also von daher, also.
Ist gar nicht so weit weg, sagst du.
Nee, also ich meine letzten Endes bin ich schon in dem Feld geblieben, aber da natürlich immer geguckt, was kann man da machen, was gibt es Neues und da schon immer interessiert dran gewesen, aber ich hätte jetzt, ja, also ich ziehe meistens die gleiche Hose an. Ich muss nicht, ich finde die passt, ist gut, Jeans, Levi's.
So ein bisschen Zuckerberg-mäßig, der immer dem grauen Hoodie.
Nee, aber das ist ja bei dem ist ja jetzt um diese Entscheidung, ne? dass man sich nicht entscheiden will, wenn man das Gleiche trägt oder so irgendwie. Aber ich finde so, ich bin verheiratet, ich finde das, ich habe meine Frau kennengelernt, fand die super. Da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit überlegen, ob es noch was Besseres auf Tinder gibt. Ja? Also das, so da, so gesehen bin ich eigentlich sehr, sehr bodenständig und habe schon immer wirklich, also wenn ich was mache, dann mache ich das einfach.
Ja, vor allem aber klingt das auch so nach einem sehr guten Selbstvertrauen. Also dass du dir selbst und deiner Entscheidung in dem Moment einfach dann auch viel beimisst, ne? Und sagst, nee, das habe ich schon gut gemacht, das fühlt sich gut an.
Ja, also, ja, ja, also das ist gar nicht so eine Entscheidung, sondern, also es ist, ich habe, also was so beruflich ist, ich habe jetzt mich nicht hingesetzt und gesagt, gründe ich jetzt eine Band, so, oder gründe ich jetzt ein Stadtmagazin. Diese Fragen habe ich mir nie gestellt. So, also das sind irgendwie eher Sachen, die dann so passiert sind. Man lernt jemanden kennen, der kennt jemanden und dann erinnert man sich, dass man ja noch so einen anderen Typen kennt und dann macht man eine Band zusammen. So und guckt, was daraus wird. Und genauso ist das bei Pia und mir passiert. Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir gut miteinander können und angefangen auszuprobieren, dass man auch wirklich mit Nana arbeitet und festgestellt, es funktioniert und dann geht das einfach so seinen natürlichen Weg weiter, wie es auch in Beziehungen weitergeht. Ne? Dann ist man erstmal in der, sieht man sich, dann schläft man beieinander, dann wohnt man so halb beieinander, dann zieht man irgendwann zusammen, dann macht man vielleicht ein Kind, dann heiratet man. Also es ist eher so ein natürliches nach vorne gehen. Also es hat weniger wirklich mit so, ich sitze irgendwo und entscheide mich und sage dann irgendwo, und das war die richtige Entscheidung. Das ist eher fließend bei mir. Würde ich jetzt so sagen.
So meinst du das, ja. Das klingt auf jeden Fall gut.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass Liebe und Beziehung, wenn wir da sind, glaube ich, ist immer eine Entscheidung. Also man entscheidet sich ja einfach auch in diese Sache zu vertrauen oder die weiterzugehen, auch wenn es mal schwierig ist oder wenn man immer zu spät kommt. Eine Frau muss sich auch entscheiden. Ne?
Halte ich
das aus, will ich bei diesem Mann bleiben, der immer 10 Minuten zu spät ist.
Ja.
Wie denkst du eigentlich an deine Zeit als Bassist bei Virginia jetzt zurück? Ist das so manchmal Wehmut und dann sitzt du im Wohnzimmer und klimperst rum? Oder wie der Großvater, der in den Krieg zurückdenkt? Oder?
So, jetzt hören wir nochmal die alten Platten.
Ja.
Null.
Nee?
Absolut überhaupt nicht. Also ich habe, als Pepe geboren wurde, habe ich dann irgendwann mal so den Bass nochmal so rausgeholt und habe so ein bisschen, also als er da war, glaube ich, ein halbes Jahr so ein bisschen gespielt. Das hat sich dann aber ganz schnell auch erübrigt. Und ich blicke darauf zurück als wirklich eines der besten Sachen, die mir passiert ist. Und ich glaube, es gibt, also mir fällt zumindest nichts ein, also für mich nichts Schöneres, als die 20er so zu verbringen. So, wir sind Freunde gewesen, wir sind durch Deutschland, Österreich, Schweiz, auch mal in Russland, Türkei getourt, haben wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, die wir noch heute kennen. Haben Unglaubliches erlebt, was gar nicht so viel erleben. So, und darauf, das finde ich total super. So. Mhm. Ich bin aber überhaupt nicht nostalgisch, gar nicht. Ich bin eigentlich, wenn Leute anfangen, so, ach, weißt du noch, irgendwie, das war echt richtig geil, dann bin ich irgendwie so, da bin ich ziemlich schnell raus. Mhm. So, ich bin nicht irgendwie so jemand, der wehmütig nach hinten guckt. Gar nicht. Und dementsprechend ist das für mich auch, ich habe das abgeschlossen, wir haben unser letztes Konzert gespielt und jetzt vorgestern fragte mich einer von Radio Fritz, na Mensch hier, das wäre doch geil jetzt dieses Jahr, dann könnt ihr doch beim Fritz Sommerfest, könnt ihr doch einen Song zusammen spielen, und ich so, ey nee, das ist also niemals, so, es wird einfach nicht mehr passieren, ich bin auch jemand, wenn er Sachen abschließt, dann schließt er die auch ab und dann und deswegen. Und ich vermisse das auch nicht, weil ich das irgendwie so für mich auch durchgespielt habe. Also ich bin auch nicht, also wenn ich dann, ich habe ja noch viele Freunde, die selbst Musik machen und auf Tour sind. Und ich habe schon ein paar Mal so, willst du nicht mal mitkommen, so ein Wochenende? Und ich denke so, ja, jetzt in diesem Bus sitzen, 8 Stunden.
Nee. Och, nee.
Nee, leider nicht, nein. Nee, aber es war eine wirklich hervorragende Zeit und aber jetzt... Jetzt ist es noch besser.
Ja, ich habe euch damals auch gerne gehört, muss ich sagen. Ja, habe das auch erst hinterher geschnallt, dass du das, ne? So.
Dass ich es bin,
ja. Ja. jetzt klingt das bei dir natürlich irgendwie nach viel Arbeit und so, das kann man sich ja ausmalen, aber irgendwie schon auch ziemlich smooth und irgendwie leicht. Und auch irgendwie. Übrigens,
ne? Bassisten müssen smooth
sein. Ja, stimmt.
Absolut.
Natürlich. Und dann auch immer mit diesen 4 Seiten, das klingt auch nach viel Arbeit und dann doch irgendwie leicht. Oh Gott, nein, auf keinen Fall. Ich würde mich nicht rantrauen.
Nein.
Aber gibt es nicht auch mal, eben auch, ich finde auch mit Vergnügen, das ist ja auch eine wirklich wahnsinnig tolle Erfolgsgeschichte. Seid ihr mal gestolpert? Ist mal irgendwas grandios schiefgegangen?
Oh, also. Also wie viel Zeit hast du? Also das ist natürlich absolut so. Ne? Also man sieht natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel Instagram und solche Sachen anguckt, dann also die Tage, wo man von mir nichts sieht oder so, dann ist man halt nicht so gut drauf. Ne? Also so und auch oder die Firma nicht so gut drauf. Das also bei uns sind also wir also boah. Ja, man denkt das immer so. Also es gibt ganz viele Momente, die also wir hatten, wir haben am Anfang haben wir ein eine Eisdiele gemacht. Das war am Alexanderplatz. Und ich hatte so, ich war als Kind schon immer so ein Eiskonnoisseur, fand das immer super, Eis essen gehen und toll. Dann haben wir eine eigene Eisdiele am Alexanderplatz. Der Typ, der uns irgendwie das Eis gebracht hat, meinte, boah, das ist eine Goldgrube hier, so wie viele Leute hier vorbeilaufen. Das ist grandios gescheitert. Das ist also überhaupt nicht, also da ging gar nichts. So, ne? Wir haben Veranstaltungen gemacht, die überhaupt nicht funktioniert haben, wo wir Geld verloren haben. Wir haben tolle Mitarbeiter verloren, wir haben Geld verloren an Sachen, wir haben natürlich auch Entscheidungen getroffen, die überhaupt nicht klug waren. Wir machen ja selber viele Podcasts, haben zwei Formate, die wir aufgebaut haben wir verloren am Ende letzten Jahres, ne? Und Sexvergnügen und beste Freundin, das ist natürlich auch nicht geil, so. Und dann
also wusste ich gar nicht, dass
es gibt ganz viele Sachen, die uns passieren, die nicht klappen, die Anfragen, die wir stellen, wo jemand sagt, nee, sind wir nicht so doll. Absolut, also das gehört aber total dazu. Also und ich glaube eigentlich aber auch, also ich lerne immer dann am meisten, wenn genau das passiert, wenn man hinfällt, wenn man sich anguckt, warum ist man denn jetzt hingefallen, um Gottes Willen, das ist ja total scheiße, dass man hier hingefallen ist, da merke ich, dass ich mich weiterentwickle. Also so, wenn ich dran denke, also wenn ich jetzt einen Eisladen aufmachen würde, dann wüsste ich genau, wie man es machen müsste. Vielleicht würde es dann besser funktionieren, ja, und genauso eine Party in einem Weddinger Keller würde ich jetzt auch nicht nochmal machen, würde ich vielleicht woanders machen.
Ja, nee, voll. Ich glaube auch, also es ist ja immer so dieses, wenn du rennst und es läuft und du bist einigermaßen schnell und dann denkst du nicht mehr drüber nach und dann kommt die Wurzel, über die man drüber stolpert und dann ja eben, ups, wieso ist das denn jetzt passiert, und man guckt eben nochmal genauer nach. Ich glaube auch, das kann immer nur gut sein, auch wenn ich das immer so, ich finde es auch, dieses Scheitern zu glorifizieren, finde ich auch immer ein bisschen eklig, und es war auch mal eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl,
total,
hier auch in Berlin so ein Ding, oder allgemein Scheitern vielleicht ist, Scheitern ist so toll.
Scheitern ist scheiße.
Scheitern ist mega scheiße, finde ich nämlich.
Absolut.
Auch. Fühlt sich halt auch einfach fies an.
Ja, das ist, also das ist aber, ja, ich finde das auch, dieses, du musst scheitern, du musst erstmal eine Firma in den Sand gesetzt haben, nee, überhaupt nicht, finde ich total, also es ist voll geil, wenn die Sachen funktionieren. Ja. Dann muss man sich halt was anderes überlegen, um auch zu lernen. Ja, das gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber hinfallen und erstmal nicht weiterlaufen können, weil es so weh tut, hilft auf jeden Fall zu reflektieren. Definitiv.
Nervt es dich eigentlich manchmal, das Gesicht von zu sein, oder kannst du mit der Bekanntheit ganz gut umgehen?
Das Gesicht von mit Vergnügen zu sein?
Zum Beispiel?
Oder das Gesicht von Matze Hirscher zu sein. Also das Gesicht von Matze Hirscher finde ich irgendwie gar nicht so schlecht. Nö, also mich nervt das gar nicht. Also ich finde das so, also ich meine, ich habe den Beruf des Popmusikers gewählt, ja, an den wählt man jetzt auch nicht, weil man denkt, der Jazzkeller, das ist schon echt eine coole Sache. Und ich finde so die, mir macht das, also ich war schon immer jemand, der irgendwie hingegangen ist und sein Gesicht gezeigt hat, also in irgendeiner Form, also jetzt gar nicht unbedingt, also so, ich finde es gut, es gibt ja diese Hip-Werbung, davor stehe ich mit meinem Namen, oder dafür stehe ich mit meinem Namen, ja. Genau, davor stehe ich mit meinem Namen, das ist anders gewesen, aber das fand ich schon immer, das finde ich total gut, und auch zu wissen, so die Leute wissen dann, okay, das ist der Typ oder und der andere auch, und wenn die was sagen, dann kann ich mir das angucken und kann auch sehen, was die noch so gesagt haben, und kann mir überlegen, ob ich das gut oder schlecht finde. So, und da auch eine Beziehung herzustellen, weil das, also gerade in dem Business, in dem wir sind, in dem es, keine Ahnung, irgendwann vielleicht Roboter geben wird, die das alles übernehmen werden, ist, glaube ich, das Gesicht, die Haltung dahinter, absolut essentiell. Also das ist der große Unterschied, den wir zu eben Medienimperien machen, dass wir irgendwie so, man weiß einfach, die beiden und natürlich das Team, die machen das. Deswegen sind wir auch so oft in unseren Instagram-Stories und bei Instagram zu sehen und so weiter. Also das ist mittlerweile, letzte Woche Einstellungsgespräche geführt in Hamburg, da war das ein ganz wichtiger Punkt. Kannst du dich vor der Kamera hinsetzen. Ist das okay für dich?
Ja, war ich schon direkt raus ohne privaten Instagram-Account. Ne?
Ja, blöd. Nee, aber ich glaube, du bist ja, also du würdest dich, also privater Instagram-Account, ja oder nein, das ist ja deine eigene Sache. Ja? Hm. Aber wenn du bei uns wärst, wäre es auf jeden Fall schwierig, wenn du sagen würdest, ich möchte mein Gesicht definitiv nicht zeigen. Mhm. So, das ist, wenn man was empfiehlt, einfach total wichtig.
Ja, voll.
So, sonst ist das halt so eine Amazon-Review.
Ja, klar. Mhm. So ein bisschen anonym. Also wäre das auch so dein Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich möchte was machen, dass er sich auch traut, sich damit voll und ganz hinzustellen, zu sagen, ja, ich mache das. Also es ist auch immer hilfreich, wenn man eine Geschichte erzählen will, zu sagen, ja, hier, das bin ich und deswegen funktioniert es oder deswegen finde ich das wichtig.
Also ich glaube, dass der eigene Name und das eigene Gesicht schon einen extremen Wert haben, weil es nicht kopierbar ist. Mhm. So. Ich glaube aber, dass es für manche Menschen einfach nicht geht. Und ich glaube, dass es wahnsinnig große Künstler gibt, die überhaupt gar keinen Bock haben auf irgendeine Art von Aufmerksamkeit. Sind sie trotzdem große Künstler? Ja. Mhm. Das heißt, man braucht es auch nicht unbedingt. Man muss, glaube ich, schauen, was für einen selber richtig ist und was sich für einen gut anfühlt. Und natürlich gucken, dass das Umfeld, wo man das dann macht, auch das auch so sieht. So. Und seinen Weg finden, wie man das erreicht, was man erreichen will. So. Und das, deswegen würde ich das nicht pauschal sagen, man sollte sein. Ne. Aber ich finde, dass man wenn bei uns jemand anfängt, also wir hatten das ein paar Mal, und dann sieht man den Instagram-Account und dann sieht man den Twitter-Account und so weiter. Und dann sieht man, dass der Instagram-Account Wuselmusel heißt. Ja? Und die Kerstin aber Fotografin ist, ja. Und ich sage, du, ich wird keine Fotografin buchen, die Wuselmusel heißt. Das mache ich nicht. Warum schreibst du nicht deinen eigenen Namen hin? Mhm. Und das hat sie dann gemacht und hat sie dann auch durchgezogen, ihren Namen hinzuschreiben. Weil das finde ich dann auch, warum nicht dann richtig seinen Namen nennen, wenn man auch gesehen werden will. Ja? Ja. Und wenn man bei einer anderen Autorin, die wir haben, ist das genau das Gleiche gewesen. Haben wir auch irgendwann gesagt, komm, nenn dich doch überall gleich. Sonst ist das ja total abstrakt. Da bist du Baby Knallrot, dort bist du Otto Office und dort bist du Michaela so und so. Also das versteht man dann einfach nicht. Und da bin ich schon, würde ich sagen, da sollte man straight sein. Und das hat wiederum damit zu tun, dass man wissen sollte, wer man ist, wer man sein will. Ja. Und was gut für einen ist.
Ja. Und jetzt hast du ja gerade schon davon gesprochen, ihr hattet zwei sehr erfolgreiche Podcasts bei euch im Haus, die jetzt nicht mehr da sind, aber eben, es gibt ja auch deinen wahnsinnig erfolgreichen Podcast, Hotel Matze. Mhm. Die Idee dazu kam die beim Joggen, habe ich gelesen, so ein bisschen, weil du keinen Bock mehr hattest auf Musik und eher so.
Nee, das war die Liebe zum Podcast. Also ich habe Podcast durchs Joggen entdeckt, insofern, dass ich, genau, also ich bin viel rumgelaufen oder laufe immer noch viel rum und mir ist irgendwann langweilig geworden und dadurch habe ich Podcasts entdeckt für mich. Und dann haben wir angefangen, dann kam erst Beste Freundin zu uns als Podcast, dann haben wir angefangen, Sexvergnügen zu produzieren und durch diese Beschäftigung damit, einerseits privat als Hörer und aber auch als Anführungsstrichen Produzent, habe ich dann immer gedacht, ich habe auch Bock selber was zu machen und so ist dann Hotel Matze entstanden, weil es für mich auch so ein, ja, weil ich irgendwie am liebsten tatsächlich Interview-Podcasts höre. Mhm. Und du gabst, also jetzt gibt es immer mehr Interview-Podcasts auch und was ich auch super fand, und ich fand damals eben sowas wie Spreeblick von Johnny Häusler, was bei Flux FM lief, das fand ich immer toll, habe ich mir super gerne angehört. Und dadurch ist das so, es gab aber noch nicht so viele und Hörbar Rust von Radio 1 habe ich auch mal wahnsinnig gern gehört. Und meistens haben sich dann aber so immer auf so ein bestimmtes Feld so fokussiert. Und bei mir ist es immer, ich interessiere mich immer für Künstler und Unternehmer. Mhm. Und das sind irgendwie so, glaube ich, das, was da vielleicht ein bisschen anders ist, dass es so ein Aufeinandertreffen ist.
Mhm. Das habt ihr ja offensichtlich, oder du, ich weiß nicht genau, wer das so in der Hand hat, aber ein sehr gutes Händchen für Podcasts. Was wäre denn dein Tipp, wenn jemand loslegen will?
Mit einem Podcast? Mhm. Also, wo fangen wir da mal an?
Was ist das Wichtige? Oder was sollte man besser bleiben lassen? Vielleicht geht es ja auch so.
Ach, na, ich glaube, dass es da erstmal auch wirklich wichtig ist, was interessiert einen selber? So, worauf hat man Bock? Und es gibt auch bei Podcasts ja ganz viele Möglichkeiten, die man hat. Und das Schöne an diesem Medium ist ja, dass es auch ein Nischenmedium ist und dass Menschen, die sich für Spiele interessieren, für Bouldern interessieren, man kann dazu einen Podcast machen und man wird den gut machen, weil man sich dafür interessiert. Und das ist, glaube ich, so, dass, also weil alles andere ist irgendwie abmühen und das braucht man da nicht. Deswegen würde ich immer nach dem Thema gucken, worauf man selber total Bock hat. Ich finde, dass es wichtig ist, sich ein Stück weit zu committen. So, aus meiner Erfahrung ist das gar nicht so einfach, wenn man dann sagt, okay, man macht einen Podcast und dann hört man sich das an. Und dann hört man seine eigene Stimme das erste Mal so richtig bewusst eine Stunde, anderthalb Stunden. Und das ist schwierig, finde ich. So.
Ja, kenne ich.
Kennst du. Und dann veröffentlicht man das Ganze. Und dann gibt es ja auch Leute, die was dazu sagen. Auch schwierig. Und deswegen finde ich es gut, sich von vornherein, das habe ich bei Hotel Matze gemacht und das machen wir auch bei Mit Vergnügen bei ganz vielen Sachen, dass wir immer sagen, so okay, wir wollen das und das machen, wir machen das jetzt so und so oft mal. Also bei Hotel Matze waren es 10 Folgen. Ich habe gesagt, ganz egal, was passiert, ich mache 10 Folgen. Ob man das jetzt gut findet, nicht gut findet, ob das gehört wird oder nicht. Und das habe ich dann gemacht und ich habe aber relativ, für mich glaube ich, war es ab Folge 6 klar, dass ich da voll Bock drauf habe und das auch weitermachen werde. Mhm. Und jetzt habe ich für mich gesagt 100. So, beim nächsten Mal frage ich mich erst bei 100, weil es gab natürlich immer was dazwischen kommen. So, eine Kritik, die einen aus der Bahn wirft, der Terminkalender und so weiter und so fort. Und deswegen wäre so für mich so der zweite Tipp, auf jeden Fall so einen eigenen Redaktionsplan haben und den auch erfüllen, egal was passiert. Mhm. So, das und da hilft natürlich auch, dass man ganz vielen Leuten vorher davon erzählt, die dann auch nachfragen, was ist da los. Das finde ich bei Podcasts wichtig und was finde ich noch wichtig? Ja, also überlegen, wie man das am allereinfachsten umsetzen kann. Weil das geht bei Podcasts, also meine Technikliste gibt es bei kit.com/Matze Hilscher. Da ist das Podcast-Equipment drin, kostet 500 € insgesamt und dann hat man das Setup, was ich für Hotel Matze und was wir für Sexvergnügen benutzt haben und Klatsch und Tratsch und so weiter und so fort. Also das ist kein hohes Investment. Mhm. Und dann zu überlegen, wie kann man es am aller einfachsten machen, ohne dass man 500 Leute fragen, Fragen stellen, sondern einfach gucken, ob man selber nicht wie ein Lied reinpfeift oder so. Mhm. Ja.
Ja. Guter Tipp auf jeden Fall. Was ganz anderes. Du hast mal einen Text geschrieben, der wurde auch dann bei uns veröffentlicht. So Dinge, die du gelernt hast, als du Vater wurdest. Mhm. Und der wurde so wahnsinnig gerne auch bei uns gelesen. Und da schreibst du so total humorvoll über das Papa-Sein und so. Und auch so ein bisschen über deinen neuen Blick auf die Welt. Mhm. Gibt es Situationen, wo du als Papa aber auch mal den Humor verlierst? Oder wo du sagst, was war jetzt nicht mehr so? Kann ich jetzt gar nicht mehr so entspannt sein?
Hundertprozentig. Also wie beim, wir hatten es erst schon bei dem Scheitern.
Ja.
Also total. Also das ist ja die, also wo anfangen, ja? Also ich kann auf jeden Fall den Satz, wenn sie dich anlächeln, ist alles wieder gut, den kann ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Das ist einfach, also trifft für mich nicht zu. Mhm. Und natürlich ist es so eine so eine permanentes Hinterfragen, ob man das jetzt, also natürlich auch ganz viel auf sich beziehen, warum macht er das jetzt? Macht er das jetzt was habe ich falsch gemacht und so weiter und so fort? Weil Erziehung ähnlich auch, also ob das jetzt auch genauso wie Mitarbeiterführung, worauf will man sich denn da berufen? Und da merken wir immer wieder zu Hause, dass es uns beiden, meiner Frau und mir, auch total schwerfällt. Also ich bin tatsächlich eher, glaube ich, so ein Hang-Loose-Typ, also so. Ich mache viel, aber ich lasse auch allen anderen immer viel machen und denke immer so, hey, wenn du das gut findest, das so zu machen, dann mach's, ich unterstütze dich da. Mhm. Und das war unser größter und ist immer noch unser größter Problempunkt, weil wir, wenn du jetzt zu uns kommen würdest zum Abendessen und würdest sagen, du, ganz ehrlich, ich habe voll Bock, einfach vorm Fernseher zu sitzen und wie da zu essen und eigentlich nicht zu reden, würde ich sagen, ja, ist jetzt ein bisschen asozial, aber du hast einen anstrengenden Tag gehabt, mach. Mhm. So, ne? Und das kann ich aber nicht mit meinem Sohn machen. Mhm. Der sagt natürlich auch, boah, ich habe keinen Bock zu essen. Mhm. So, und dann ist es aber wichtig zu sagen, ja, nee, das tut mir leid, aber du musst jetzt hier sitzen. Wir sitzen ja alle hier und diese Rituale haben und dieses feste Sachen machen immer dann und so weiter und so fort. Grenzen setzen. Und ich bin eigentlich nicht jemand, der von Natur aus anderen Menschen Grenzen setzt. Mhm. So. Und das ist auf jeden Fall eines, also das ist, eine riesengroße Herausforderung, da auch eine andere Person zu sein, weil man eine andere Person sein muss als die eigene Natur. Mhm. So, und da gibt es Wutausbrüche und was nicht alles. Also da gibt es ganz viele, viele Dinge und auch immer wieder hinterfragen. Und du merkst natürlich, wenn ich mich hinterfrage, merkt er voll, dass ich unsicher bin und dann geht es nochmal richtig los. Also das ist auf jeden Fall, da könnte ich auf jeden Fall nochmal ein paar neue Punkte dazu fügen zu dem Artikel.
Ja, ja, mach das mal. Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde, es gibt sowieso ja immer noch zu wenig Väter, die darüber schreiben. Es gibt sehr, sehr viel mehr Mütter, aber ich weiß gar nicht warum, weil die andere Perspektive ist ja genauso spannend.
Ja, das ist aber halt, ich finde das, ich verstehe, was du meinst, so, und ich fand das auch damals interessant mit dem, also wie viel Reaktion ich auf dem Artikel bekommen habe, aber es ist auch, ich finde, man sollte dem Ganzen auch nicht, also man gibt dem Ganzen auch so eine krass Wichtigkeit. Und meinst du ehrlich, mein Vater hat keinen Blog gemacht, ja, und das wird irgendwie das wird so ein zentraler Punkt. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen Mami-Blogs und Papi-Blogs und so weiter und so fort. Wir werden da auch bei mit Vergnügen garantiert noch mehr zu dem Thema machen. Aber ich finde auch so ein, also das war damals auch nach dem Artikel haben mich auch viele darauf angesprochen, dass ich da mehr zu machen sollte. Aber das ist, ja, Papi-Blogger ist auch, weiß ich nicht, dann wird es noch wichtiger und man definiert sich noch mehr durch das, als ja. Also deswegen gerne unter vier Augen, aber ja. nicht unbedingt immer in der Öffentlichkeit.
I see, okay. Ich meine, das ist die klassischste Frage, glaube ich, die Mütter gestellt werden. Deswegen werde ich sie dir fairerweise auch stellen als Papa.
Unbedingt.
Wie schaffst du es denn mit der Vereinbarkeit von Familie und deinem Job?
Also ich versuche nicht allzu spät zu kommen nach Hause. Also es ist bei uns so, dass wir von Anfang an, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, das so zu sagen, aber wir haben uns gleich viel verantwortlich gefühlt dafür. Mhm. So, und meine Frau ist selbstständig, ich bin in gewisser Weise auch selbstständig. Und wir gucken uns einfach, unser Sohn ist heute krank, ja, mhm. und bis 13 Uhr habe ich übernommen, jetzt dann ist die Schiene nach Hause gekommen und jetzt bin ich sozusagen unterwegs. Und so versuchen wir uns das aufzuteilen. Das ist nicht irgendwie eine 50-50, sondern wahrscheinlich eher so 70-30. Mhm. Also meine Frau übernimmt 70, ich 30%. Es gibt immer Zeiten, sie filmt Hochzeiten. Im Sommer, die Wochenenden ist sie viel unterwegs, dann habe ich ihn komplett allein. Und dann gibt es eben auch mal, dann, wenn ich in München oder in Köln oder Hamburg bin, dann übernimmt sie ihn und so weiter und so sprechen wir das irgendwie gut ab. Bei mir gibt es immer so eine, wenn ich im Urlaub bin, nehme ich mein Handy nicht mit, das heißt, ich bin dann hundertprozentig Family und auch überhaupt nicht zu erreichen. Das ist so, wo ich dann auch versuche, so Abende, die ich dann zu Hause dann doch nochmal am Rechner bin, irgendwie wieder gut zu machen. Bei uns gibt es so eine kein Handy im Bett Regel. Es gibt meine Frau, die immer wieder sagt, wir haben doch die kein Handy am Tisch Regel. da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern und ich glaube, wir schaffen das auch von 7 von 10 Fällen schaffen wir das auch. Aber also ich merke das immer, für mich ist es am einfachsten einfach zu sagen, ich habe kein Handy und es ist einfach weg. Also und ich vermisse es auch keine Sekunde, wenn ich jetzt am Wochenende waren wir unterwegs. Ich habe das Handy einfach in Berlin gelassen am Freitag und am Sonntagabend wieder gehabt und ich habe es keine Sekunde vermisst. Aber für mich, mir fällt es schon schwer, wenn es einfach trotzdem im Raum ist und dann piept es und dann hinzugehen und so weiter, das ist auf jeden Fall schwer. Aber so versuche ich das so auszugleichen, dass ich auch ja immer so ein Stück weit on bin.
Mhm. Und die Räume für euch einfach ganz bewusst schafft.
Sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch total, also das ist auch gar nicht nur unbedingt ein Raum für uns, sondern auch ein Raum für mich. Mhm. Also mich zu entkoppeln, das ist ganz wichtig für die Kreativität, weil wir fahren meistens über Weihnachten weg, Weihnachten und Neujahr und sind so die erste Januarwoche im Urlaub und dann eben auch entkoppelt und die meisten Ideen entstehen dort. Mhm. So, oder wir machen, Pia und ich fahren immer, einmal im Jahr haben wir unser Ritual, das Jahresendgespräch und das Zukunftsgespräch führen wir eigentlich immer in der Sauna oder im Wellnessbereich von irgendeinem immer teuer werdenden Luxushotel. Und um da auch ganz einfach und und cool darüber zu reden und Räume zu schaffen und die dann in so einer Sauna kannst du halt dein Handy auch nicht mitnehmen und so. Und du bist halt nicht im Konferenzraum, sondern du bist, man ist für sich in dem Raum, nur bei sich, das kann nichts piepen und da entstehen auch die meisten Sachen für uns. Ja.
Ziemlich guter Tipp, finde ich. Ich habe das Gefühl, ich meine, wenn man rausgeht irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, dass die Synapsen sich nochmal ganz neu zusammenpacken und man wirklich auf Ideen kommt und man sagt, ach Gott, das liegt ja jetzt voll auf der Hand, ne?
Total.
Was mir vorher im Kabuff nicht eingefallen wäre.
Ich habe im Urlaub hatte ich die Situation, dass ich saß da und habe gelesen und mir gegenüber saß auch ein junger Familienvater, der auch gelesen hat. Und der hatte ein Buch und er hat wirklich alle 5 Minuten, vielleicht noch mehr, immer wieder auf sein Handy geguckt. Und ich kenne das von mir aber in Berlin total auch. Ich lese Zeitung und das Handy liegt daneben und es ist immer wieder drauf gucken, immer wieder hin und her. Und ich fand das voll krass, das aus dieser Perspektive mal zu sehen und dachten, Alter, das ist, du wirst Jahre für dieses Buch brauchen und du kommst immer wieder raus und du kannst, also es war ganz offensichtlich, dass er sich überhaupt nicht konzentrieren konnte, weil dieses Ding irgendwie die ganze Zeit dabei war. Und ich glaube, das ist voll wichtig, wenn man so dieses Deep Work haben will, dann irgendwie sich wirklich zu entkoppeln und zu schauen. Also ne, wir haben auch bei uns Mitarbeitern, sagen wir, ey, bitte Notifications aus. Das geht gar nicht so. Und auch wenn man nicht drauf guckt, weiß man das, was da ist. Und das ist im Gehirn die ganze Zeit da.
Ja, das ist eigentlich wie so eine Art Zwangsstörung, ne, dass man es immer wieder in die Hand nimmt.
Wir haben es aber ganz gut geschafft hier. Du hast dein Handy da, aber ist auch aus, du? Ne?
Ja, ich habe einen Flugmodus immer.
Sehr gut.
Du, ne? Wenn ich mal dich hier habe, dann lass mich da nicht stören.
Schön.
Und dann als allerletzte Frage. Was ist denn neben deinem zu spät kommen so die Eigenschaft, über die du gar nicht so gerne sprichst, die du nicht so gerne an dir magst?
Und über die rede ich jetzt oder was?
Ja, na klar.
Eine Eigenschaft, die ich nicht so mag.
Das muss ja nicht das Allerschlimmste sagen.
Ja, also das ist, das kann ich sogar insofern sagen, weil ich auch heute schon drüber gesprochen habe mit Philipp, mit dem ich sozusagen einmal im Monat einen Podcast mache für Hotel Matze und wir uns so immer angucken, was wir so den letzten Monat gemacht haben, so auch als Unternehmer und Mensch zugleich. Und wir haben darüber gesprochen, dass selbst wenn man jetzt im letzten Monat haben wir jetzt Köln gestartet. Ich war mit meiner Frau kurz im Urlaub. Ich habe ein tolles Interview für Hotel Matze geführt. Ganz viele Sachen gemacht, die super cool waren. Dennoch gibt es für mich nicht das Gefühl, dass ich dann sage, so geil, jetzt mega, jetzt kann ich doch mal irgendwie mich richtig darüber erfreuen und einfach mal eine Woche nicht ins Büro gehen. So, bei mir ist genau in dem Moment, wenn ich Giovanni Di Lorenzo nach einem Jahr dann fürs Mikrofon bekommen habe für Hotel Matze, ist bei mir, ich gehe da raus und schreibe mir neue Namen auf, die ich gerne treffen möchte. So. Und wenn wir jetzt Köln eröffnet haben und wir gesagt haben, ja, das ist jetzt so das letzte Mal, dass wir eine Stadt auch sozusagen machen, dann kommt wieder so, aber Wien ist schon geil auch irgendwie, ne? Ist schon auch cool. Da habe ich dann am Wochenende wieder so einen Film gesehen und dachte, ist schon super irgendwie Wien. Und das ist eine Eigenschaft, die mich selber tatsächlich nervt. Ja. So diese
bisschen Rastlosigkeit.
Ja, das ist voll anstrengend. Also es ist natürlich anstrengend und ich bin voll dankbar immer für die Sachen. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich denke, ja, ist ja nichts wert oder so, gar nicht. Aber so diesen, ja, es ist auch mal gut, entspann dich mal, Digi. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir relativ schwer fällt und was mich auf jeden Fall nervt an mir selbst.
Ja.
Hey, und das zu spät kommen.
Ja. Und das zu spät kommen, ja, das nervt mich auch. Jetzt kann ich es ja sagen. Nee.
Jetzt, wo wir fertig sind. Du warst voll nett am Anfang, aber jetzt merkst du auch selber. Ja.
Das war's und ich danke dir, es war ein total schönes Gespräch.
Danke dir, vielen herzlichen Dank.
Ja, danke.